Die Gegensprechanlage.
Der Rechtswissenschaftler und Sozialanthropologe Werner Zips forscht seit den 80er Jahren zu Gemeinschaftsbildungen entlaufener Sklaven, insbesondere in Jamaika. Die Gegensprechanlage sprach mit Werner Zips über das Wechselspiel von Brüchen und Kontinuitäten, von Freiheit, Versklavung und Wiederfreiheit. Aktuelles zur Geschichte und Gegenwart der Maroons.
Worüber wir heute reden wollen, ist das Thema der Maroons. Und da ist zunächst einmal die Frage, was heißt Maroons? Woher kommen die? Was ist das? Im Prinzip stammt der Begriff aus dem Spanischen, Cimarrones, und wurde vor Jahrhunderten verwendet für entlaufene Haustiere. Also es waren die Animales Cimarrones, irgendwelche, was weiß ich, Schafe, sonst irgendwas. Und im Zuge der Sklaverei, nachdem afrikanische Menschen auch als Ware gegolten haben, eigentlich auf dem rechtlichen Status unterhalb von Tieren, also weniger Rechte hatten als Tiere im Prinzip, weniger Rechte hatten als Haustiere, hat man diesen Begriff auch angewandt auf die Menschen, die von den Plantagen geflohen sind, und hat die genannt Cimarrones. Und das wurde dann einfach in die unterschiedlichen europäischen Sprachen übersetzt, also Maroons ins Englische, Marron ins Französische. Heute noch heißt ein Rechtsanwalt, der aus der Rechtsanwaltskammer ausgeschlossen wird in Frankreich, ein Avocat Marron, also ein entlaufener, freigesetzter, freier Advokat. Also das ist der Begriff Maroons. Und er wurde verwendet für Menschen, die von den Plantagen geflüchtet sind, aus der Sklaverei geflüchtet sind und dies geschafft haben, sich im Hinterland der Plantagen zusammenzuschließen, neue soziale Gruppen zu gründen und sich in gewisser Weise selbst zu regieren und Widerstand zu leisten gegen die Sklavenhaltergesellschaft. Da reden wir eigentlich über die gesamte afrikanische Diaspora, also über jeden Ort, wo Sklaven hingekommen sind, also wo Afrikanerinnen und Afrikaner, die verschleppt wurden, tatsächlich gelandet sind. Insbesondere natürlich die beiden Amerikas, Nordamerika, Südamerika und die gesamte Karibik. Aber theoretisch könnte es auch woanders gewesen sein. Aber solche Maroons oder Cimarrones gab es letztlich überall, wo es Sklaverei gab. Weil immer und überall Menschen auf dieses System so reagiert haben, dass sie geflüchtet sind und sich im Idealfall zusammengeschlossen haben zu neuen Gruppierungen. Nur in den meisten Regionen hat das nicht lang gehalten. Wenn ich jetzt beispielsweise in Texas oder sonst wo flüchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich die Sklavenhalter nach kürzester Zeit wieder haben, relativ groß. Ja? Das heißt, dort kann ich mich nicht halten. Aber überall dort, wo es das Hinterland zugelassen hat, also speziell dort, wo Regenwälder waren, wo bergige, unzugängliche Gegenden waren etc., konnten sich diese Maroons als soziale Gruppierungen formieren und halten, unter Umständen auch jahrhundertelang und in manchen Fällen bis heute. Und da ist insbesondere zu erwähnen Jamaika, das mehrere Maroon-Communities bis heute hat, die so eine Art Staaten im Staat sind. In Jamaika müssen wir mal reden von einer zeitlichen Dimension von fast 500 Jahren, also eigentlich sofort mit dem Beginn der Sklaverei, noch unter den Spaniern, Jamaika war eine spanische Insel bis 1655, gab es Cimarrones. Ja. Das waren auch schon damals Menschen mehrheitlich aus der Kongo-Region und teilweise aus Westafrika. Und die haben sich dann nach 1655 im Prinzip fließend verbündet, wenn man so will, oder sind fließend übergegangen in die Maroons, die von den Briten entlaufen sind. Unter den Spaniern waren es vielleicht noch mehr Leute aus der Kongo-Region, ja, weil die einfach dorthin die Handelskontakte hatten. Unter den Briten waren es dann vor allem Leute aus Westafrika und da insbesondere von der Goldküste, der damaligen Goldküste, dem heutigen Ghana. Und insofern ist ein sehr, sehr starker Akan-Einfluss unter den Maroons. Akan-Völker waren und sind sehr mächtige Nationen in der damaligen Goldküste, im heutigen Ghana, die Königreiche entwickelt hatten, ausgeprägte militärische Traditionen hatten und immer noch haben.
Oh, Bella Ringer!
Das heißt, die Maroons, die in Jamaika Maroons wurden, oder auch in Suriname, die auch sehr starke Akan-Traditionen haben, hatten in ihren Köpfen bereits die Vorstellungen von afrikanischen militärischen Systemen und von afrikanischen Formen der Selbstregierung und der Selbstherrschaft. Und die haben sie natürlich verwendet, allerdings nicht eins zu eins, das ist klar, weil man natürlich auf die äußeren Umstände Acht geben muss und das ins Kalkül ziehen muss. Das heißt, es gibt nicht genau afrikanische Gesellschaften in der Karibik, aber das waren die Modelle, nach denen sie sich konstituiert haben. Das waren die Vorbilder. Und insofern kann man sagen, sind das neoafrikanische Traditionen in Jamaika und in der gesamten Karibik.
Wie haben sich diese Gesellschaften entlaufener Sklaven organisiert? Welche Vorbilder hatten sie dabei im Kopf? Und wie haben sich diese Vorbilder von ihrer westafrikanischen Geschichte in den jamaikanischen Alltag transformiert? Diese Fragen mussten bei der Produktion des Dokumentarfilms »Berge der Freiheit – Jamaikas Kampf gegen die Sklaverei« von Werner Zips und Manuela Zips-Mairitisch im Auftrag des ORF beachtet werden. Es geht um die schwierige Darstellung von langwierigen und komplexen historischen Entwicklungen vom Ghana vor 300 Jahren über den Ozean hinweg zum Kampf um die Freiheit bis in die Gegenwart Jamaikas.
Genau diese Verbindungen zwischen Maroons und afrikanischen Kulturen mit dem Film herzustellen. Und das ist nicht leicht, weil es da eine ganze Menge Fallen auf dem Weg gibt. Ja? Nur wenn man jetzt irgendwas findet, was so ähnlich ausschaut, ein Musikinstrument zum Beispiel, oder irgendwas, eine religiöse Tradition, heißt das noch lange nicht, dass es gleich ist. Ja? Daher muss man ein bisschen wissenschaftlich-theoretische Umwege gehen. Man muss sich anschauen, wie schaut diese Strukturgeschichte aus. Das heißt, wie werden diese Kulturen, die die Menschen in ihren Köpfen, im Habitus, in ihrem Körper, wenn man so will, mitnehmen als Versklavte, in der neuen Welt transformiert. Dieses Konzept muss man im Kopf haben. Und das ist sowohl gedanklich schwierig umzusetzen und erst recht filmisch. Weil ich drehe heute was in Ghana und beziehe mich eigentlich auf einen historischen Moment vor 300 und mehr Jahren. Ja? Und das stellen Sie sich mal 300 Jahre zurück in Österreich vor oder irgendwo auf der Welt. Das passt nicht zusammen. Ja? Daher muss ich irgendwo diesen theoretischen Connect schaffen. Muss diese 300 Jahre an beiden Orten parallel zurückgehen und versuchen, die Quellen in irgendeiner Form zum Vergleich zu bringen. Das ist ziemlich komplex, aber das war immer das, was ich unbedingt machen wollte, weil das gefehlt hat. Im Prinzip haben die meisten Leute, die Karibikforschung gemacht haben, keine Ahnung von Afrika gehabt und die meisten Afrikanisten, also keine Ahnung, man soll es nicht zu schlecht machen, aber sehr wenig Ahnung von der Karibik. Das heißt, das waren immer zwei parallel laufende Diskurse oder Wissenschaftstraditionen. Nachdem ich insgesamt etwa 1,5 Jahre in Ghana war und in anderen Regionen Westafrikas, habe ich ein bisschen ein Gespür und Wissen und Kenntnisse bekommen, auch mit der Literatur natürlich. Und dann konnte ich das angehen. Wobei ich immer noch glaube, dass da vieles zu korrigieren ist und vieles noch zu erheben ist und so weiter. Ja. Aber der Weg sollte mal in die Richtung gehen, dass man schaut, wie hängen diese beiden Kulturen, die gewaltsam getrennt wurden durch die Sklaverei, letztlich zusammen. Wie sind sie in einen Kontakt zu bringen, den sie ja tatsächlich in den Menschen hatten. Naja, und filmisch wurde das auch so umgesetzt, nachdem Ghana immer mehr in Jamaika ein Ort ist, der auf die Landkarte gerückt ist, durch Reisen, durch Kulturfestivals, wo jamaikanische Künstler hingehen, etwa Mutha Baruka, ja, mit dem ich sehr eng bekannt bin und der auch Autor in dem Buch ist, das ich rausgegeben habe über Rastafari. Der spielt in dem Film eine recht große Rolle, ja, weil er als Topstar zum Panafest nach Ghana gegangen ist und das über die unterschiedlichen Medien in Jamaika kommuniziert wurde. Und damit wurde den Jamaikanern erst richtig klar, woher sie kommen. Und letztlich, dass es hier sehr interessante Kulturen gibt in ihrer eigenen Geschichte, in ihren eigenen historischen Erfahrungen, die sie wieder kennenlernen sollten. Das waren sehr wichtige Momente. Also dieser Mutha Baruka spielt eine große Rolle. Warum? Weil er wie sie eine Media Personality ist, also eine wöchentliche Radiosendung hat, die dauert 2 Stunden und ein bisschen sowas ist wie das soziale Gewissen in Jamaika.
I am Christopher Columbus. Just call me Chris. I am he who did make the land, India. I thought I discovered that which was never. How clever of me to see the land beyond. I came to tame and claim in the name of fame. I am Chris. Though this my is story. I inspired Hawkins, Livingston, Mussolini, Volta, Bush. I exterminated, perpetuated hatred against red men, yellow men. With black men I make no friend. I attacked Arawak, cut off their head, wrote instead that the Caribs ate them like bread. I never told you this before, but my chief navigator was a Moor. You know the Moors. They discovered Spain, those blacks who came from the African terrain. The idea that the world was round, I got from these same blacks in some little Spanish town. Now you may ask, what was blacks doing there? But they ruled us for over 700 years. They made a great mistake then. Instead of enslaving us, they made us their friends.
Nee, der Mutu Baruka ist ein bekannter Reggae-Artist, ein Dub-Poet und eben überhaupt ein sehr radikaler Kritiker dieser kolonialen Psyche oder der mentalen Sklaverei, der eigentlich ein Superstar im Reggae war, bevor er sich eher zurückgezogen hat in die Politik, ins Radio machen, in ähnliche Dinge. Ja. Und da ist vielleicht dieser Connex zu den Maroons, weil die Maroons quasi die meisten afrikanischen Traditionen in Jamaika innehalten. Klar, weil das die einzigen waren, die von der Plantage flüchten konnten und damit einigermaßen in Freiheit auch die Kulturen betreiben konnten, die sie selber geformt haben. Und zwar geformt haben aus dem, was sie in den Köpfen und in den Körpern, wenn man so will, aus Afrika mitgenommen haben.
Was bedeutet nun das Bewusstsein um Herkunft und Geschichte der Maroons für die heutige Geschichtsschreibung? Der Kultur- und Sozialanthropologe Werner Zips.
Die meisten Rastas hatten nicht die Chance, obwohl sie jahrzehntelang dafür gekämpft haben, dass sie zumindest den Kontinent ihrer Herkunft besuchen konnten. Und dadurch wurde immer mehr und mehr natürlich das Afrika zum unerreichten Ideal. Also das, was man will und nie bekommen kann, weil es einem immer verwehrt wird, wird immer mehr und mehr positiv besetzt, bis es letztlich glorifiziert, idealisiert wird etc. Was aber nicht schlecht ist, weil wenn man das jetzt politisch betrachtet, dann ist Afrika immer heruntergemacht worden, auch in der Erziehung in Jamaika, die ja britisch war. Also Afrika war dort immer der dunkle oder schwarze Kontinent und schwarz natürlich im Sinne von verdunkelt, also schwarz gemacht. Ja? Also das ist ja ein rassistischer Begriff, dass alles, was aus Afrika schwarz ist, wenn man selber dorthin fährt und nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt läuft, sieht man, wie farbenfroh das ist und eben nicht schwarz. Ja? Und auch die Landschaft nicht, ganz im Gegenteil, da ist Europa eher der schwarze Kontinent. Also das sind natürlich genauso Vorurteile, die dann halt konterkariert werden von diesen positiven Vorurteilen, wenn man so will, durch Idealisierungen. Im Falle von Mutu Baruka ist es so, dass der halt selber öfter oder sehr oft in Afrika war und die Realität kennt und damit ein realistisches Bild hat, das er auch vertritt. Also sehr wohl auch von einem modernen Afrika spricht, von Problemen von Afrika und so weiter. Aber natürlich auch sehr klar benennt aus seiner Perspektive Schuldverhältnisse. Also wer tatsächlich, zumindest mehrheitlich, Armut, Ausbeutung und so weiter verursacht hat.
Es gibt aber noch viele andere interessante Linien von Afrika in die Karibik. Die Stellung der Frauen in den afrikanischen Akan-Gesellschaften und den Maroon-Gemeinschaften in Jamaika als ein Beispiel transatlantischer Transformationen.
Also meine These ist ein wenig, sie mag überspitzt sein, aber sie ist ein wenig, dass die Gender Equality, also die Gleichheit zwischen den Geschlechtern, vor dem Kolonialismus im Wesentlichen in manchen Regionen Afrikas zumindest viel stärker war. Wenn ich mir das politische System ansehe, bei den Akan, also im heutigen Ghana, die Mehrheit in Ghana sind Akan, dann sehe ich dort in aller Regel, dass die Frau eine sehr, sehr starke Stellung hat. Sie hat den ältesten Stuhl inne. Der Stuhl ist das Symbol für die Seele des Volkes. Ja? Und am ältesten Stuhl sitzt die Frau, und zwar als Königin Mutter. Königin Mutter bedeutet, dass sie die Mutter der gesamten Gesellschaft ist. In der Regel ist sie nicht die leibliche Mutter vom König, weil die würde ja irgendwann mal sterben und muss ersetzt werden. Oftmals ist es sogar die Tochter vom König. Ja? Aber entscheidend ist, dass sie als Mutter der gesamten Gesellschaft gilt. Und das war auch bei den Maroons der Fall und ist der Fall. Die Nanny, auch manchmal Grandy Nanny genannt, ist nicht nur Kulturheroin und Freiheitskämpferin der Maroons vor 300 Jahren, sondern gilt auch als die Mutter der gesamten Maroon-Nation. Ja? Maroons würden sagen, wir allen Nannies Pygmy. Pygmy heißt Kinder, kommt auch aus Akan, Pikinini. Wir sind alle Kinder von Nanny. Und das habe ich in dem Buch Der Stachelschwein erinnert sich sehr ausführlich beschrieben, dass dieses politische System der Akan im Prinzip in Jamaika wiederbelebt wurde und damit eigentlich die Nanny, von der es schon historische Quellen gibt, weil das der größte Feind der Briten war und die sie sehr intensiv beschrieben haben, dass diese Nanny eigentlich zu verstehen ist wie eine Königinmutter bei den Akan. Möglicherweise nicht die exakte Position, weil das wird die Situation in der Karibik nicht zulassen, aber dass sie aus diesem Habitus, aus diesem Verständnis, ja, aus diesen Geistesformen, mir gefällt der Begriff Habitus am besten, weil er das ausdrückt, dieses ganze Bündel aus Wahrnehmungsweisen, Denkweisen, Handlungsweisen, das drückt dieser Begriff aus, der noch nicht ganz Common Knowledge ist gewissermaßen. Aber es gibt keinen Begriff, der das so schön ausdrückt. Habitus habe ich im Körper, ich habe es im Geist. Es ist keine bewusste Erinnerung, ich habe das einfach in mir. Ja? Wenn ich jetzt gleichgültig wohin ich gehe, wenn ich mich in die Wüste setze und dort Auswanderer bin oder nach Goa, ja, oder sonst irgendwas bin, ich bleibe immer noch quasi ein Bürger aus dem 18. Wiener Bezirk, ob ich das jetzt will oder nicht. Und das drückt dieser Begriff Habitus aus. Und ein Maroon sozusagen bleibt immer noch in gewisser Weise jemand, der in einer Akan-Tradition aufgewachsen ist und dieses Verständnis von Recht, Gerechtigkeit, Politik, Geschlecht, Geschlechterrollen in sich trägt. Und zumindest die Teile davon, die sinnvoll sind, auch wieder auslebt und ans Licht bringt. Se juna la mina waro boti mi libuli e mi libuli o alo se mi libuli o kina na me se wala ye mi diaro do boti mi libuli se wala ye mi diaro do boti mi libuli o mi libuli o alo se mi libuli o kina na me se wala ye mi diaro do boti mi libuli.
In den Postcolonial Studies werden auch Begriffe immer wieder hinterfragt. So werden zum Beispiel ehemals kolonisierte Menschen oft als Subalterne beschrieben. Ursprünglich wurden die indischen Soldaten in der britischen Armee als Subalterne bezeichnet. Sie waren die ersten, die gegen die kolonialen Ungerechtigkeiten am indischen Subkontinent im 19. Jahrhundert aufbegehrten. Auch die Maroons organisieren ihre Gesellschaften um militärische Begriffe. So heißen ihre Führer zum Beispiel Colonels, aber finden postkoloniale Strukturen und Diskurse auch Eingang in den Alltag der Maroons?
Also einen direkten Connect sehe ich nicht. Ich sage das so zögerlich, weil die Postcolonial Studies natürlich sich auch als Praxis verstehen. Und zwar letztlich als widerständige Praxis. Widerständig wogegen? Gegen den Kolonialismus. Und in diesem Sinne gibt es den Connex wieder sehr wohl. Aber einen echten historischen würde ich jetzt nicht sehen. Bei den Maroons ist es so, dass die, wie die Akan-Traditionen waren, einen Chief hatten, der gleichzeitig auch Oberbefehlshaber des Militärs war und dann halt unterschiedliche Flügel, linker Flügel, rechter Flügel, Unterkapitäne etc. in der militärischen Organisation. Und diese Militärtruppen haben Asafos geheißen und heißen immer noch so. Die sind auch in Ghana bei Festivals zu sehen und auch sonst im Zivilschutz und so weiter. Und bei den Maroons heißen die auch noch so, Asafos. Und es gibt ein Asafo-Haus in einer Maroon-Community und ein Asafo-Ground. Warum die dann diese militärischen Titel aus dem Englischen genommen haben, war im Prinzip nur eine Frage der Anerkennung. Wenn die geheißen hätten Supihene ist der Chef der Asafo Company, dann hätten sich die Engländer im günstigsten Fall lustig darüber gemacht. Daher natürlich musste man das auf Englisch nehmen, Colonel oder Captain. Und das war der einzige Grund dafür. Aber es war meiner Ansicht nach nur der Begriff Englisch und nicht der Inhalt. Wie das in vielen Bereichen karibischer Kulturen ist, auch in der Religion, sind dann oft die Begriffe diejenigen der Kolonialmacht und der Inhalt ist das Afrikanische. Die Santeria in Kuba ist das beste Beispiel. Da redet man von den Heiligen der katholischen Kirche und in Wahrheit verehrt man aber die Gottheiten der Yoruba.
Welche Bedeutung haben nun die heutigen Maroon-Gesellschaften für Südamerika? Insbesondere in Venezuela, aber auch in Bolivien und Brasilien konnten indigene Völker immer mehr Einfluss auf die Politik nehmen. Zum Beispiel ermöglicht die neue Verfassung der Bolivarischen Republik Venezuela indigenen Gruppen teilweise unabhängige Rechtsprechung, also tatsächliche Staaten im Staatlösungen. Inwiefern sind die traditionsreichen alternativen Rechts- und Organisationskonzepte der Maroon-Gesellschaften für das gegenwärtige Lateinamerika beispielgebend und als Vorbild wirkend?
Das merkt man natürlich, dass die neuen Regierungen im südlichen Amerika, Lateinamerika, viel stärker aus den Gruppierungen der Indigenen kommen, respektive viel mehr Toleranz gegenüber den Indigenen haben. Das ist natürlich ein Punkt, der bei uns in den Medien praktisch nicht erwähnt wird. Also da spielen nur die wirtschaftlichen Voraussetzungen eine Rolle. Aber das ist erwähnenswert, weil es natürlich ein Gegengewicht ist zu der Berichterstattung hier. Also ich bin jetzt kein ausgesprochener Chavez-Fan oder ähnliches und halte den auch für problematisch in etlichen Bereichen, ohne es allzu gut zu wissen, weil ich war seit 25 Jahren nicht mehr in Venezuela. Ja. Da gab es noch lange keinen Chavez, aber da gab es die Ursachen für den Chavez, die waren deutlich zu sehen. Die Schikanen des Militärs etc., was man aus den Bussen mit Maschinengewehren rausbuxiert wurde. Und indianische Bevölkerung natürlich umso mehr. Also das konnte man vor 25 Jahren deutlich sehen. Aber jedenfalls, diese Regierungen haben natürlich ein anderes Verständnis und andere Beziehungen zu Indigenen und ja, erlauben da viel mehr Freiheiten. Von Venezuela wäre mir jetzt nicht bewusst, dass es eine wirkliche Maroon-Community gibt. Ich meine, es gibt schon sowas wie Rückbesinnung auf dem ganzen Kontinent, wo vor allem schwarze Communities an der Küste doch stärker sich an diese Maroons anschließen. Aber es wäre mir nicht bewusst, das mag auch eine Bildungslücke sein, dass es jetzt eine Maroon-Gemeinschaft in Venezuela gibt. Aber es gibt mindestens eine große in Kolumbien, die Palenqueros, Palenque steht für Festung, also die von der Festung kommen, die San Basilio. Und für die spielen natürlich diese Freiheiten in der Verfassung sehr wohl eine Rolle und das ist auch spürbar. Und in Brasilien gibt es quasi diese Neo-Maroon-Bewegungen, weil das in der Verfassung garantiert wurde, gewisser Schutz von Ressourcen, kollektives Eigentum und sich daraufhin wahnsinnig viele Communities als Nachfahren der Palenqueros, die wurden auch dort so genannt, neu formiert haben. Also ja, selbstverständlich, im Respekt spielt das eine Rolle und ist das auch vergleichbar.
Neben diesen staatlich gewollten Konzepten bricht ganz aktuell in Jamaika die Idee von Parallelgesellschaften gegen den Willen des Staates an die Oberfläche. Vor allem auf Drängen der USA versucht Jamaikas Polizei und Militär, die bisher sich völlig autonom entwickelten Strukturen in den Armenvierteln wieder in ihre Autorität zu bringen. Auf der Jagd nach dem als Drogenboss bezichtigten Christopher Coke kamen bisher an die 100 Personen ums Leben.
Es gibt jetzt die totalen Konflikte, die symptomatisch sind für die Situation in Jamaika, wo der Staat eigentlich kaum noch existent ist oder nur pseudo-existent ist und die eigentliche Macht längst bei Parallelgesellschaften liegt, die zunächst einmal von Gnaden des Staates in der Form von jeweils regierenden politischen Parteien entstanden sind, ja, aber sich mittlerweile so verselbstständigt haben, dass die wesentliche Teile der Macht und nämlich auch letztlich quasi der staatlichen Macht kontrollieren. Das ist der Hintergrund dieses eher unverstandenen Konflikts um die Auslieferung von dem Dallas Coke, der hier als Drogenboss tituliert wird, was er sicher auch ist, da bin ich überzeugt davon, aber das ist nur einer von 100 Jobs, die der hat. Und ob es der wichtigste ist, ja, vielleicht macht er damit am meisten Geld, aber ich bin mir gar nicht sicher.
Das war die Gegensprechanlage. Noch ein Literaturhinweis. Im Lit Verlag sind eine ganze Reihe von Büchern von Werner Zips zum Thema erschienen. So zum Beispiel Afrikanische Diaspora, Out of Africa into New Worlds, 2003 Lit Verlag. Die Musik der Sendung stammt von Liveaufnahmen von Werner Zips, Jamaika 1994. Die Einspielung von Mutter Baruka ist im Label Melanie Man, Sanashi Records 1994 zu finden. Ciao und Baba, sagen Ruby Sirka und Wolfgang Meisinger.